Teufelgeschichte ist etwas, was mich interessiert. Ich bin auch im Vorstand vom Schweizerischen Teufelgeschichtsverein. Das heisst aber nicht, dass ich alles weiss. Ich muss da immer ein bisschen abblocken, das ist ein grosses Feld. Und, genau. Aber weil ich nach der Predigt nicht mehr viel dazu sage, möchte ich einfach ganz kurz darauf hinweisen, auf zwei Sachen. Das eine ist der Verein selber, der findet da online menonitica.ch. Wir sind gerade dran, eine neue Homepage aufzuschalten, aber der findet im Moment noch die alte. Und was wir machen, ist, wir geben unter anderem jedes Jahr so ein Jahrbuch raus zur teuflischen Geschichte mit Schweizer Bezug. Ich glaube, unsere Mitgliedschaft kostet 30 Franken und dann bekommt man das zugestellt und auch die Mitgliederversammlung, wo wir immer einen Fachvortrag noch haben. Genau. Das ist eine kleine Werbung. Und das andere für die, die einfach denken, es wäre ja Gelegenheit, sich ein bisschen mit teuflischer Geschichte zu beschäftigen, hier in Zürich und all diesen Sachen, die jetzt der Benno so angeschnitten hat mit uns, mache ich euch auf ein Büchlein aufmerksam. Das ist eigentlich ein ganz altes Büchlein von Fritz Blanke. Ist aus den 50er Jahren. Er war Professor für Kirchengeschichte in Zürich. Aber die Schleife hat das neu aufgelegt vor ein paar Jahren. Darum kann man es bei der Schleife wieder bestellen. Brüder in Christo. Ein paar kennen das vielleicht auch. Aber es ist ein wunderbares, kleines Büchlein mit 100 Seiten, wo man auf eine ganz gute Art so kann, die Teufel kennenlernen. Und der Fritz Blanke, obwohl er ein reformierter Professor war, hat sehr eine Nähe und ein Herz für die Täufer. Also ich kann das empfehlen für die, die sich da ein bisschen einlesen wollen, ist das ein guter Rahmen. Gut, das war es jetzt aber mit Einleitung und Werbung. Und ja, ich möchte mit einer kurzen historischen Einleitung starten. Im kommenden Jahr feiern wir eben die 500 Jahre Täufertum. Und am 21. Januar, das haben wir jetzt schon gehört, ist in Zürich eben zu dieser ersten Glaubenstaufe gekommen. Der Konrad Grebel hat den aus dem Bündnerland stammenden Jürg Blaurock getauft. Nachdem der ihn um die Taufe gebeten hat. Mit der Mennonitischen Weltkonferenz nächstes Jahr in Zürich tun wir aber nicht nur an die Taufe erinnern, sondern es ist wirklich in diesen Tagen nachher, und das haben wir jetzt schön gesehen, wo das Täufertum überhaupt entstehen und eine erste Art Gemeinde sich bildet in Zoliken, das feiern wir mit. Eine erste Gemeinde, eine erste Kirche, die unabhängig vom Staat funktioniert, eine erste Freikirche. Das Jahr 1525 markiert also einen Anfang von diesem Täufertum. Und es ist wirklich so, dass in Zürich, gerade von unserer Haustür, das Entscheidende stattgefunden hat. Wir sind da privilegiert und darum kommen da alle auf Zürich nächstes Jahr. Also wir werden ganz viele Leute da dürfen empfangen. Vorausgegangen ist eine Auseinandersetzung zwischen dem aus Wildhaus stammenden Reformator Ulrich Zwingli und seiner Gruppe an Gefolgsleuten, neben der Konrad Grebel, der Felix Manz, der Jörg Blaurock, der Andreas Kaschelberger und andere. Und beide Parteien, also der Zwingli und die späteren Täufer, die haben sich wieder ganz neu und ganz fest an der Bibel orientiert. Und beide wollten die nicht biblische, katholische Praxis hinter sich lassen. Die Gruppe, aus denen dann 1525 die Täufer sich formiert haben, die wollten am liebsten mit einem Schlag Radibutz das hinter sich lassen. Die wollten eine radikale ganze Sache machen. Der Zwingli hingegen, der wollte Schritt für Schritt vorgehen. Schön behutsam, immer ein bisschen in Absprache mit dem Zürcher Rat, mit der weltlich-politischen Macht und ihnen eigentlich auch so ein bisschen die wesentlichen Entscheidungen überlassen. Der Konrad Grebel und Täufer, die haben sich aber noch vielleicht ein Stückchen mehr am Wortlaut der Bibel orientiert als der Zwingli. So haben sie zum Beispiel das Abendmahl wollen am Abend machen, weil es heisst ja Abendmahl. Und sie haben es natürlich wollen mit gewöhnlichem Brot und mit Wein, so wie man es eben in der Bibel lesen, in dieser Apostelgeschichte, so haben sie es wollen feiern und nicht etwa damit Oblaten und den Wein nicht für die Laien und so, wie das auch im reformierten Zürich noch stattgefunden hat in dieser Zeit. Ganz viele von diesen katholischen Ritus sind auch in den ersten Reformationsjahren am Anfang noch quasi weitergelaufen. Und die Täufer, die haben den Eindruck gehabt, der Zwingli haltet viel zu lange an diesen Sachen fest. Der Grebel und die Täufer, die haben gefunden, die wahre Kirche ist eine Gemeinde der Wenigen. Wenige, die recht glauben und vor allem auch gemäss dem Glauben leben. Das Täufertum war von Anfang an bis heute immer wieder der Meinung, dass sich wahrer Glaube ganz fest auch in Werk zeigt und im Leben sich äußert. Ja, Täufer sind nicht unbedingt so kopforientiert gewesen, sondern es muss sich zeigen. Sie lehnen die zwinglianische Volkskirche, zu der man ja automatisch gehört, wenn man als Kind getauft ist, die lehnen es ab. Und die Kindertaufe, die kritisieren es als unbiblisch. Sie orientieren sich stark an der Urkirche, an dem, was man in der Apostelgeschichte und in den Briefen vom Neuen Testament liest. Und mit der Losung vom Priestertum von allen Gläubigen, wo eigentlich auch eine Losung ist vom Zwingli und vom Luther, aber mit dieser Losung wendet sich auch gegen Kleriker und sie gehen so weit, dass sie eigentlich sagen, Lehren, Taufen, Abendmahl, jeder Gläubige kann das machen. Ein radikaler Schritt, nachdem über Jahrhunderte lediglich der Klerus, eine eigene Gesellschaftsschicht, all die Aufgaben hat sollen übernehmen. Der Täufer sind die Worte von Jesus in der Bergpredigt unglaublich wichtig. Und darum lehnen sie Waffengewalt ab. Und das geht so weit, dass sie überhaupt Beteiligung am Staat ablehnen. Staatsdiener sein oder so etwas, ist für viele Täufer undenkbar gewesen. Und auch da knüpfen sie wieder an etwas an, was wir in der Kirche im 2. und 3. Jahrhundert ganz früh in der Kirchengeschichte finden. Der Tertullian lesen oder so etwas aus der alten Kirchengeschichte, auch dort wird das abgelehnt. Es ist also back to the roots mit den Täufern. Am 17. Jänner 1525 ist es im Zürcher Rathaus zu einem öffentlichen Streitgespräch gekommen, einer sogenannten Disputation. Zwischen den Täufern einerseits und dem Zwingli andererseits. Und der Zürcher Rat, der hat quasi als Schiedsrichter auftreten. Das Thema dieser Auseinandersetzung war die Kindertaufe. Der Rat, der war eigentlich um vornherein schon auf der Seite des Zwingli, der hat im Anschluss an die Disputation verfügt, dass von jetzt an alle Kinder innerhalb von 8 Tagen nach Geburt getauft werden müssen. Wer dem nicht Folge leistet, der wird verbannt und muss Zürich verlassen. Kurz darauf werden auch die Kindertaufgegner überhaupt ihre Versammlungen werden verboten, wenige Tage später. Und alle von diesen Täufer oder eben Kindertaufgegner, alle die, die nicht irgendwie Zürcher sind, die haben auch eine Frist und müssen dann raus. Müssen dann gehen. Damit ist der Bruch wirklich vollzogen. Der Zwingli und seine ehemaligen Weggefährten, und die haben früher mit ihm die Bibel studiert und übersetzt und so, die gehen jetzt wirklich getrennte Wege. Und es ist aber dann nach dieser Disputation, nach dem Bruch, wo am 21. Januar die erwähnte erste Glaubenstaufe von einem Erwachsenen stattfindet. Für den Zwingli und seine Partei ist das natürlich eine Wiedertaufe gewesen. Ja, der ist ja schon getauft gewesen. Und so kommt dann auch die mit einem starken Vorwurf behaftete Bezeichnung von den Wiedertäufer zustande. Im Englischen hat sich das gehalten. Anabaptist. Ja. Da ist Wiedertaufe nach wie vor eine ganz normale Bezeichnung. Der Samuel Heinrich Fröhlich als Begründer der Neutäufer oder der ETG in den 1830er, 40er Jahren, etwa 300 Jahre später, der hat viele Aspekte wieder aufgenommen vom Täufertum. Aber nicht nur. Er hat auch eigene Schwerpunkte gesetzt. Aber ich bin überzeugt, dass auch wir als Neutäufer schon davon profitieren, wenn wir das nützen und ein bisschen zurückschauen und schauen, was ist da eigentlich passiert mit dem Anfang vom Täufertum. Darum 500 Jahre Täufertum, Schatz von unserer Geschichte, Inspiration für heute und Mut für morgen. Ja, nach dieser kurzen historischen Einleitung, Einfachheit bei der ersten Täufer in Zollikon. In der Verhörsakte vom Zürcher Rat, und die findet man aber gerade erst kurz nach der ersten Taufe, hat man angefangen, die Taufgesinnten einzusperren, zu verhören. Dort lesen wir von einer Begebenheit, die sich wenige Tage nach der erwähnten ersten Taufe ereignet. Ein Zeuge, der vernommen wird, der erzählt von einer Beobachtung am Brunnen in Zolliken. Dort beim Brunnen wird er nämlich Zeuge von einem Gespräch zwischen Friedli Schumacher und dem Johannes, der wird immer Hans genannt, Brötli. Die haben ihn vorher schon in der Liste gesehen, der Hans Brötli. Und letzterer stammt aus Graubünden und muss eben in den kommenden Tagen den Zürich verlassen, der Hans Brötli. Also, jetzt haben wir dort ein Gespräch. Und jetzt sagt der Friedli Schumacher dort zum Hans Brötli. Nun wohlan, Hans, du hast mich die Wahrheit gelehrt, dass ich dir nun dank. Und bitten dich um das Zeichen. Also taufte der Helfer Brötli ihn. Der Hans Brötli scheint also dort am Dorfbrunnen der Friedli Schumacher ganz einfach mit dem Brunnenwasser getauft zu haben, nachdem der ihn darum gebeten hat. Das scheint mir eine Sache vom Augenblick zu sein. Das war nicht irgendwie ein lang geplanter Vorgang oder so. Ich glaube nicht. Der Friedli Schumacher, der bedankt sich beim Hans Brötli für die vorangehende Unterweisung im Glauben, aber das ist nicht irgendwie ein Glaubenskurs oder so gemeint. Nein, der Friedli Schumacher sieht den Brunnen, er fragt den Hans ganz einfach spontan für das Zeichen, für die Taufe. Und was macht der Hans Brötli? Er tauft den Friedli Schumacher ganz einfach mit dem Brunnenwasser, das dort oben ist. Um das richtig einzuordnen, hilft es zu wissen, dass in dieser Zeit auch im reformierten Zürich Säugling, also Kleinkind, nur durch den Priester und nach wie vor mit katholischem Brauch getauft worden sind, mit Anblasen, mit Teufelsaustreibung, mit Bekreuzigung, mit Benetzung, mit Speichel, mit Ölsalbung. Das ist also eine rechte Sache gewesen. Hoch ritualisiertes Sakrament, die Taufe im zwinglianischen Zürich in dieser Zeit und überhaupt in dieser Gesellschaft. Der Gegensatz zum Brunnen in Zolliken ist also wirklich frappant. Das ist wirklich frappant. Da geschieht die Taufe in einer völligen Einfachheit. Man könnte auch sagen Schlichtheit. Jesus sagt ja in Matthäus 28, wir sollen am Ende dort vom Evangelium, wir sollen in die ganze Welt gehen, die Jünger sollen lehren und sie sollen taufen. Und der Hans Brötli, der nimmt das einfach und der macht das. Eine Taufe bei einem Brunnen hat vorher Zolliken, ja, der ganze Stadtstaat Zürich, wahrscheinlich noch nie gesehen. Das war wirklich wahrhaft revolutionär gewesen. Doch der Hans Brötli als Täufer, der schert sich irgendwie nichts um die gesellschaftlich-religiösen Vorstellungen der Zeit. Er tut einfach, was im Wort von Gott steht. Er macht das einfach. Ebenfalls in den Verhörakten werden wir von einer weiteren Hausversammlung in Zolliken, die sind vorher auch erwähnt worden, wir haben nicht alles abgesprochen, aber die sind jetzt schon gut vorbereitet, in Zolliken, in diesem ersten Tag der Täufertum. Ich tue das ein bisschen anders vorlesen, es ist ein bisschen kompliziert, es ist so halb indirekte Rede. Genau. Aber da lesen wir Folgendes. Und unter anderem, wie sie miteinander geredet haben und lang gelesen haben in der Bibel, da ist der Hans Bruckbach von Zumiken aufgestanden, hat geheult und geschrauen, wie er ein grosser Sünder wäre und dass sie Gott doch für ihn sollen beten. Da fragt ihn der Blaurock, ob er Gottes Gnade begehre. Da hat er ja gesagt. Da ist der Mann aufgestanden und hat gesagt, wer will mir wehren, dass ich da taufe? Da hat der Blaurock gesagt, niemand. Und dann hat er also das Gätzchen genommen, hat es mit Wasser gefüllt, hat ihn getauft im Namen von Gott, dem Vater, vom Sohn und dem Heiligen Geist. Mich beeindruckt die Szene und ich stelle mir lebhaft vor, wie hemdsärmelig die Taufe da im Vergleich zu einer Taufe im Grossmünster vor sich gegangen ist. Der Blaurock und der Manz. Letzterer ist übrigens der, der als erster Märtyrer etwa zwei Jahre später in der Limmatbunde ersäuft worden ist durch den Zürcher Rat. Die hätten sich ja in dem Moment unglaublich viel Gedanken können machen. Stellen wir uns da mal vor, dürfen wir denn da taufen? Glaubt denn der Hans Bruckbach wirklich genug? ist das nicht einfach eine emotionale Überreaktion? Seien wir mal ehrlich. Der Hans, der ist ja eigentlich als Kind getauft worden. Müsste man da nicht irgendeine Bestätigungsform finden, statt jetzt einfach nochmal eine Taufe? Braucht es da nicht ein besonderes Wasser? Also, und dann, so viele Fragen, die man da stellen könnte, ist das nicht alles einfach ein bisschen spontan? Das haben wir ja jetzt nicht geplant. So, vielleicht wird da ja noch Leute einladen oder so. Es gab gewiss ganz viel, wo man hat können fragen und am Schluss hat man die Taufe einfach können absagen. Ganz viel. Und ich glaube, unser Glaube, der kann manchmal unglaublich kompliziert sein. Ist dein Glaube manchmal auch ein bisschen kompliziert? Gewiss, es gibt in der Bibel viel, wo wir nicht verstehen. Und es gibt immer wieder Glaubensfragen, wo wir mit dem Verstand irgendwie nicht durchdringen können. Das ist ja so. Aber ja, zum Beispiel, soll ich jetzt dieser Person, die finanzielle Nöte hat, helfen? Jesus sagt ja, wenn ich zwei Hemmli habe, kann ich eins weitergeben. Aber das ist ja nicht so einfach. Wir leben ja nicht mehr in dieser Zeit von Jesus mit diesen zwei Hemmli. Und es gibt ja auch ganz viele Bibelstellen, die von Selbstverantwortung reden, oder? Das gibt es ja auch. Also was soll ich jetzt da tun? Also es gibt wirklich, wir leben in einer Zeit, wo man viele, viele Fragen stellen kann. Theologische Probleme, dogmatische Fragen, scheinbar unerhörte Gebete, Zäsuren im Leben und der Glaube, der kann so eine richtige, schwere Komplexität bekommen. Die Komplexität, die kann für einen Glauben sehr lähmend wirken. Und ich glaube, manchmal, wenn man länger im Glauben ist, dann kann das passieren, dass das plötzlich alles ziemlich schwer, träge und kompliziert wird. Dass es plötzlich schwierig wird, da gibt es Richtiges und da gibt es Falsches und manchmal ist es nicht so klar und all diese Fragen und es kann uns wie ein bisschen erdrücken. Der Paulus, der warnt Korinther im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, Vers 3. Er sagt dort: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführt, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Paulus warnt vor falschen Lehren. Lehren, die am Glauben an Jesus Zusätzliches anfügen. Zusätzliche Anforderungen. In dieser Zeit auch gerade Anforderungen von jüdischer Natur. Komplexität. Und der Paulus sagt, nein, Korinther sollen ihn Einfalt, in Einfachheit auf Jesus ausgerichtet bleiben. Man könnte das Wort auch mit Schlichtheit übersetzen. Zurück zu unserer Hausversammlung in Zollikon. Der Jürg Blaurock und der Felix Manz setzen die Einfachheit um. Sie schauen, was sie zur Verfügung haben. Es gibt sie. Ich habe mit meiner Frau noch diskutiert. Sie sagt, wahrscheinlich seien die grösser gewesen als die. Aber ich habe gefunden, der ist schön alt. Oder? Darum habe ich die mitgenommen. Also so ein Gätzchen war dort rum. Und was machen sie jetzt mit dem Hans Bruckbach? Sie taufen da einfach mit dem Gätzchen. Mit dem, was sie rum haben. Und das ist bestimmt nicht irgendetwas Traditionelles. Oder das ist einfach ein Gegenstand, da kann man gebig Wasser drin tun und es dann auslösen. Das ist aber auch alles an diesem Gätzi. Und sie nehmen einfach, was sie haben. Und so kann uns das Gätzi ein Symbol sein, einfach die Worte von Jesus an uns und an unsere Welt einfach zu tun. Einfach zu tun, ganz in einer völligen Einfachheit. Zu improvisieren. Auch wenn da damit vielleicht gesellschaftliche Normvorstellungen brüskiert werden. Das geht sich aber auch ein Symbol sein für eine Einfachheit vom Glauben. Jesus ruft uns ja nicht auf, den Glauben kognitiv zu durchdringen. Und damit sage ich nichts gegen intellektuelle Auseinandersetzung mit der Theologie. Aber es ist bestimmt, das ist meine Überzeugung, nicht das, was Jesus uns berufen hat, um kognitiv das alles zu durchdringen. Sondern Jesus hat uns in die Nachfolge berufen. Und Nachfolge heisst, ihn nachahmen, mit ihm unterwegs zu sein und als Kind von Gott einfach das zu versuchen zu tun, was er gemacht hat und was er uns gelehrt hat. Da ist ganz viel Einfachheit drin. Ja? Darum haben manchmal auch Kinder weniger Mühe mit dem. Und ich glaube, das Götze kann uns wirklich ein Symbol sein bei diesen ersten Täufern. Die Einfachheit. Die Einfachheit, wie sie da vorgehen. Ich komme zum dritten und letzten Teil von meiner Predigt. Simplicity als täuferische Theologie. Simplicity als täuferische Theologie. Der Paulus warnt eben: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch die List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Einfaltigkeit, Einfachheit oder eben auf Englisch Simplicity hat über Jahrhunderte und bis in die heutige Zeit in der Theologie der Täufer maßgebend geprägt. Ich war in der letzten Herbstferie für 10 Tage in Indiana, USA, und habe dort verschiedene Amische, Old Order Mennonites, modernere Mennoniten dürfen besuchen. Süsshautöpfel dürfen graben mit Ross und Wagen, an verschiedenen Familientischen dürfen hocken, ihre Schulen dürfen anschauen und etwas über die Schweiz erzählen und ihre Kirchen nicht sehen. Einfachheit und Simplicity ist mir wiederholt begegnet bei diesem Besuch. Natürlich, die Häuser der Amischen sind weiss und ohne Verzierung, innen schmucklos, ohne Strom und Technik. Kleider, sowohl von den Amischen wie der Old Order Mennonites, die sind schlicht. Die Schulen befinden sich alle 2-3 Kilometer quasi ausbreitet. Das Leben spielt völlig lokal. Weit kommt man ja auch nicht mit Horse und Buggy. Das sind 3 Meilen eben schon, ein Weg. Technik wird nur beschränkt zugelassen. Man bleibt unabhängig von der Stromversorgung und dem Internet. Und die Selbstversorgung im Garten wird gross geschrieben. Und ich möchte heute am Morgen nicht unbedingt einfach für die Lebensweise von diesen Gruppen erwerben, aber ihre Lebensweise, die beinhaltet ein täuferisches Erbe, das auch uns heute hier in Zürich inspirieren kann. Der Paulus fordert uns auf, unseren Sinn einfältig, also ganz einfach und schlicht, auf Jesus auszurichten. Und vielen von uns fällt das, glaube ich, schwer. Wir leben in einer unruhigen Zeit, einer medialen, einer schnelllebigen Zeit, wo dass die Einfältigkeit und das Ausrichten auf Jesus immer wieder auch Konkurrenz erfährt in unserer Aufmerksamkeit. Ich würde die Haltung unserer amischen und mennonitischen Glaubensgeschwister in Amerika wie folgt beschreiben. Indem sie sich von vielem abwenden, wenden sie sich umso mehr Jesus Christus zuwenden. Indem sie sich von vielem abwenden, wenden sie umso mehr sich Jesus Christus zuwenden. Sie wollen bloß einen Fokus im Leben haben, indem sie ihr Leben auf Jesus ausrichten. Und das Stück auf ihrer Lebensbühne, wo sie spielen, das soll genau für einen Zuschauer durchgeführt werden. Nämlich für Jesus Christus und nicht für die Gesellschaft um sie herum. Das mag ein bisschen idealisiert sein von mir, aber in meinen Gesprächen habe ich wirklich festgestellt, das ist ein wichtiger Kern von dem, dass sie sich beschränken. Freiwillig beschränken in dem, was sie sich allem zuwenden und was sie alles machen. Als Kantilehrer, Familienvater von 3 Primarschulkindern, als engagierter Mensch im Verein, werde ich immer wieder von der Komplexität von unserer Zeit überrollt, in regelmäßigen Abständen. Und in einer noch nie dagewesenen Flut von Angeboten, Möglichkeiten einerseits, aber auch ganz viele Anforderungen, zunehmend detailliert an mich, an meinen Unterricht, gesellschaftliche Anforderungen, fühle ich mich manchmal der Komplexität dieser Welt völlig ausgeliefert. Und ich erlebe darum den Ruf von Jesus in seine Nachfolge und der Mahnung von Paulus, dass wir Jesus als unseren einzigen Fokus im Leben sollen haben, als wahrhafte Befreiung in diesem grossen Konzert an Möglichkeiten. Und in diesem Sinn möchte ich mich immer wieder auch von gewissen Sachen abwenden, so wie die Amish und die Old Order Mennonite sich von gewissen Techniken abwenden, um mich dafür umso mehr in Einfachheit Christus zuzuwenden. Ich möchte das zusammenfassen. Die ersten Täufer in Zolliken, die dürfen dich inspirieren. Im Vertrauen auf Jesus Christus einen einfachen Glauben zu leben und mit deinen beschränkten Mitteln, unser Götze erinnert uns da, mit unseren einfachen Mitteln und in der Umgebung, wo wir gerade sind, und sei es gerade der Brunnen von Zolliken, der jetzt halt zufällig dort ist, einfach das zu tun, was Jesus uns gelehrt hat. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir wirklich mitnehmen können von dieser ersten Zeit im Täufertum. Und zweitens, in einer gesellschaftlich komplexen Welt mit unzähligen Möglichkeiten und vielen Anforderungen an dich, bist du herausgefordert, deinen Fokus wieder neu in aller Einfachheit auf Jesus Christus zu legen. Wovor musst du dich abwenden? Um dich und deinen Sinn wieder ganz Jesus zuzuwenden. Ich möchte dich herausfordern. Wir haben jetzt ein paar Minuten von der Stille und ich habe vier Fragen, die ich dir möchte stellen für die Stille, die du kannst für dich selber bewegen. Die erste Frage: Was möchtest du in der Nachfolge von Christus ganz einfach tun? Auch wenn Umstände und Mittel vielleicht nicht ideal sind. Die zweite Frage. Wünschst du dir mehr Simplicity, Einfachheit in deinem Leben? Bist du bereit, dich von Sachen abzuwenden, um dich ganz neu Jesus Christus zuzuwenden? Konkret. Und viertens. Wie viel Zeit verbringst du täglich mit Internet, Medien, News? Vielleicht kommen dir andere Sachen in Sinn. Steht das allenfalls im Ausrichten von deinem Sinn auf Jesus Christus im Weg? Ich möchte beten und nachher haben wir Zeit, um das persönlich zu bewegen. Und falls du den Eindruck hast, mal, das ist da, geht etwas auf in meinem Herz, dann lade ich dich ein, auch nach dem Gottesdienst, jemanden von der Gemeindeleitung oder auch mit mir noch darüber zu beten. Ich glaube, manchmal ist es gut. Wir sprechen das aus und machen das fest. Ich möchte beten. Ja, Vater, ich danke dir für die vielen Geschichten, die man in der Bibel findet, wo man inspiriert sein wo man sehen darf, wie andere Menschen dich erlebt haben und mit dir gelebt haben. Danke auch für die Kirchengeschichte. Danke für die Täufer, die uns dürfen inspirieren mit dem, was sie erlebt und durchlitten haben. Und danke für das Erbe, das wir auch immer wieder dürfen unter der Kohle einfach Glut finden wo, und das entfachen zu einem Feuer und ganz wertvolle Sachen dürfen führen kommen. Jesus, du siehst, wie wir manchmal kompliziert sind, unserem Denken, unserem Handeln. Und ich danke dir, dass du uns helfen durch deinen Geist. Und ich bitte, hilf du uns, dass wir dürfen zurückfinden zu einer kindlichen Einfachheit im Glauben. Und einfach das, was du uns lehrst, einfach tun. Tun mit unseren beschränkten Möglichkeiten, in unseren beschränkten idealen Umständen, einfach dir nachzufolgen. Und einfach zu handeln im Vertrauen, dass du mit uns bist und dass du unser Unvollkommen einfach kannst brauchen. Und Jesus, ich lege dir auch dieses ganze komplizierte Denken in uns innen einfach her. Bitte hilf du uns, dass wir dürfen zurückfinden zu dir in einer Einfachheit, dass wir dürfen auch lernen, Sachen loszulassen, uns abzuwenden von gewissen Sachen, um einfach neu dich in den Fokus zu nehmen in unserem Leben. Wir brauchen da deine Hilfe und diese Rede durch deinen Heiligen Geist. Und ja, du tust uns ermächtigen dazu, dass wir einfach auch Sachen loslassen können, damit du wieder neu kannst Raum über unser Herz, unseren Sinn, einfach unserem ganzen Leben. Amen.